Ich habe einen Text mitgebracht, der mich seit einigen Wochen nicht mehr loslässt, der mich immer wieder herausfordert, der mir aber auch immer wieder Kraft gibt. Und in mir ist die Erkenntnis oder wächst die Erkenntnis, ja, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr. Ich möchte das versuchen, was dieser Text mir vorgibt. Und ich muss euch sagen, ich habe gesagt, es lässt mich nicht mehr los. Auf Arbeit, in jedem Meeting, im Straßenverkehr, überall ist diese Aufforderung dieses Bibeltextes, hat mich gepackt. Gerade in der jetzigen Zeit, wo Angst eigentlich viel bestimmt. Angst vor den Kosten, Angst vor diesem nicht enden wollenden Zuzug von Flüchtlingen, Angst um die Arbeit, Angst vor Krieg, wir haben es jetzt am Wochenende wieder erlebt, was wird passieren? Schlägt Israel zurück oder schlägt es nicht zurück und irgendwie lässt einen das nicht mehr los. Angst zu diesem aggressiven Populismus, was so um sich greift. Fake News, auch so ein Begriff geworden, Lügen, Verunglimpfungen, alles salonfähig, Klimakrise. Und das neue Schreckgespenst, künstliche Intelligenz, alles wirft uns so hin und her und macht uns irgendwo Angst. Und ich habe einen Predigttext, den möchte ich euch mit euch lesen. Das ist der 1. Petrus 1, Vers 13 bis 21. Wir klamüsern den Text ein bisschen auseinander. Ich lese am Anfang nur den Vers 13 bis 16. Fernbedienung? Genau. Ein Leben in Übereinstimmung in Gottes Heiligkeit. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bis dahin. Das ist fast ein bisschen zu viel des Guten, oder? Wenn man sich das einmal durchliest, wenn man sich das zweimal durchliest, dreimal durchliest, dann war bei mir die erste Reaktion, heilig, ihr sollt heilig sein. Heilig. Richtet euch ganz nach Jesus Christus aus. Richtet euch ganz nach Jesus Christus aus. Wie geht denn das? Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes. Das Wort gehorsames Kind, das hörte ich oft in meiner Jugend. Sei doch ein gehorsames Kind. Und das stellte sich bei mir immer automatisch die Nackenhaare auf. Ich wollte eigentlich nicht immer so ein gehorsames Kind sein, ne? Mit gekratzten Seidenscheitel und lieb und einer Locke und danke Mutti. Und manchmal, wenn der Befehl kam, das kennen wir doch, was wir nicht tun sollten, dann habe ich in meinem Inneren überlegt, wie kann ich dieses Verbot umschiffen, vielleicht noch Argumente finden, um dieses Verbot außer Kraft zu setzen. War das bloß bei mir so oder kennt ihr das? Ja, genau, wir sind eins. Und hier steht, richtet euch ganz nach Jesus Christus aus, als gehorsame Kinder. Mir ist da eigentlich nur ein was aus der Tierwelt eingefallen. Ich brauche als Christ Scheuklappen. Für was sind Scheuklappen beim Pferd da? Wow, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Scheuklappen. Aber das stimmt. Ein Pferd ist sehr schreckhaft und die Augen beim Pferd sitzen ziemlich weit aus und ein Pferd nimmt viel wahr. Und ein Pferd ist schreckhaft. Man soll ja auch versuchen, wenn Pferde durchgehen, sich groß zu machen, dass die dann anhalten. Ich würde es nie machen. Scheuklappen verhindern, dass ich erschrecke. Gibt es übrigens auch für Menschen, kann man bestellen bei Amazon. Das ist lustig gemeint, aber das ist ein tiefer Hintergang. Wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich nur auf Jesus schaue, wenn ich meinen Blick fokussiere, dann geht mein Blick weg von dem, was mir Angst macht. Wo ich die Predigt zusammengebastelt habe, ich sitze dann in meinem Büro und ich drehe mich dann immer zur Seite und ich sitze so, schaue so zum Fenster raus, da ist mir eingefallen, was wir manchmal als Kinder gemacht haben. Wir haben manchmal diesen da gemacht und haben uns eingebildet, wir sehen besser. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe so zum Fenster rausgeschaut und ich habe mir eingebildet, immer wenn ich so mache, sehe ich das ein bisschen besser. Ja, warum? Weil ich fokussiere meinen Blick. Und ich denke, das ist ganz wichtig heutzutage, dass wir unseren Blick fokussieren. Wenn Menschen ihre Blicke fokussieren, dann erreichen die Höchstleistungen. Wenn Menschen all ihre Kraft, alles auf etwas legen, was haben Menschen alles schon erreicht? Nordpol durchwartet, Südpol durchwartet, die Sportler, die fokussieren sich dermaßen auf eine Sache. Das ist das, was wir als Christen tun sollten, uns wirklich immer mehr auf Jesus fokussieren. Alles andere soll eigentlich in den Hintergrund treten. Vorsicht, fokussieren heißt nicht, wir nehmen an dieser Welt nicht mehr teil. Man kann das auch so schlimm fokussieren, dass man nicht mehr auf Arbeit gehen muss. Ich bin ja zu höheren Berufen. Also dieser Grad, dass ich so sehr fokussiere, dass ich alles andere vergesse, muss ich euch gleich enttäuschen. Wir müssen trotzdem weiter auf Arbeit gehen. Wir müssen uns auch trotzdem weiter um unsere Familien kümmern. Wir müssen, weil ja eigentlich gerade so lacht, wir müssen auch trotzdem weiter in die Schule gehen. Aber wir nehmen am Leben anders teil. Es gab mal so Armbänder, WWJD. Kennt ihr das noch? Was hieß das übersetzt? Was würde Jesus tun? Genau. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Heiligsein, das geht mir nach. Ich bin eigentlich einer immer in Meetings, der da nicht an Herztrinken stirbt. Und ich kann auch mit der Gusche ziemlich gut voran. Aber in den letzten Wochen ist immer wieder in mir, Jonas, heilig sein. Du sollst heilig sein. Und manchmal kommt es auch in mir hoch, dass ich unterwegs bin und mich oft aufrege über ziemlich langsam fahrende Autofahrer vor mir, dass in mir der Gedanke ist, Jonas, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Mann Gottes, du sollst heilig leben. Ich will kein Untergangsprophet sein, aber ich denke, das ist für uns wichtig, dass wir uns festmachen an diesen Herrn Jesus Christus. Vielleicht immer mehr, das wird vielleicht immer wichtiger, um uns diesen Fokus nicht rauben zu lassen, wo es einmal hingeht. Der Bibeltext schreibt, seid wachsam und besonnen. Das lesen wir oft, seid wachsam und besonnen. So, jetzt gucken wir uns den Text nochmal an. Vers 15. Das ist ja nicht so einfach, heilig zu sein. Aber hier steht, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Jetzt gehe ich von mir auf der Arbeit her. So, ich habe 21 Fertigungslinien um die 100 Mann, die für mich werken jeden Tag. Und wenn ich da einem Mitarbeiter sage, pass auf, ich habe eine neue Anlage, fahr die mal mit hoch, schreib mir mal auf, dann berufe ich diesen Mitarbeiter, das zu tun. Warum mache ich das? Weil ich davon ausgehe, dass der Mitarbeiter das bringt. Es gibt Mitarbeiter, denen traue ich das nicht zu. Die machen ihre Arbeit dort, wo sie sind. Sind sie berufen, wunderbar, aber es gibt Mitarbeiter, denen sage ich, pass auf, ich nehme dich raus. mach mal die Anlage mit auf Vordermann. Ich berufe ihn, weil ich ihm das zutraue. Und hier steht, der euch berufen hat. Bedeutet nichts anderes, er traut es uns zu. Gott traut mir zu, ein heiliges Leben zu führen. Das muss man buchstabieren. Das traut mir Gott zu. Trotzdem schwer, oder? Trotzdem schwer. Heilig, das ist so ein Begriff. Heilig. Wir waren jetzt ein paar Tage verreist und ich schaue mir gerne so Kirchen an, diese Bauwerke. Ich gehe da gerne rein, egal was für Denomination, ich gehe da gerne rein, ich schaue mir das an. Und wir waren in Würzburg in so einem Dom und da sind natürlich viele Heilige. Kann ich nicht beurteilen, ob sie heilig waren. Aber die Kirche geht davon aus, also in der katholischen Kirche, wenn du besonders gelebt hast, herausragend warst und vielleicht noch ein Winterli dazu, dann wirst du heilig gesprochen. Franz von Assisi, Hildegard von Bingen, neuere Mutter Teresa, das sind Heilige. Aber doch nicht ich als deutscher Christ. Doch, der euch berufen hat. Und hier gibt es ein Wort in dem Text, was uns da hilft. Wer findet's? Ein Wort. Gnade. Gnade. Es ist Gottes Gnade. Und jetzt habe ich für uns drei Beispiele. Römer 6, Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Die Sünde hat die Macht über uns verloren. Wir sind durch Gottes Gnade frei geworden. Also heißt, die Sünde hatte mal Macht über mich. Ja. Aber durch Gottes Gnade bin ich davon frei geworden. Das ist schon ein Riesenschritt Richtung Heiligkeit. Gnade Gottes. Der Mensch versucht oft, sich selber dorthin zu bugsieren, indem er versucht, heilig zu leben. Das hält bei mir meistens nicht lange an. Aber die Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes hat die Sünde die Macht über uns verloren. Da passt noch etwas dazu. Ich habe das hier in Rot. Seht ihr das nicht, oder? Schlecht? Gut. Ich lese es euch vor. Es ist eigentlich sehr interessant. Kain und Abel ist uns bekannt, ne? Zwei Brüder. Der eine hat den anderen erschlagen. Ich steige mal ein. Nachdem die zwei Brüder geopfert hatten, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Das ist hammerhart. Wenn du fromm bist, kannst du deinen Blick erheben. Ja. Wenn Kinder was angekeilt haben, wo ist der Blick? Ja. Meistens gesenkten Haupt oder sie können den Eltern nicht in die Augen schauen. Das ist auch bei uns Erwachsenen so. Ich manche Mitarbeiter dort zur Rede stelle, die können dich schlecht angucken. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Das ist hammerhart. Die Sünde lauert immer vor unserer Tür. Die Sünde lauert immer vor unserer Tür. weil sie danach verlangen hat, uns zu Fall zu bringen. Und hier steht aber, du herrsche über sie. Also ist es doch möglich, war es auch für Kain möglich, darüber zu herrschen, dass er solche Mordgedanken entwickelt. Aber ich kenne uns Menschen, jetzt habe ich wieder normal farblich, Psalm 94, 18, als ich schrie, ich falle, hielt mich doch deine Gnade, Herr, aufrecht. Schöner Vergleich, die Sünde hat die Macht über uns verloren, die Sünde lauert vor unserer Tür, nach uns hat sie Verlangen. Und manchmal fühle ich mich auch so klein damit und auch so überfordert und kommt mir die Sünde so mächtig vor, so ein Goliath, kennt ihr das? Und dann steht im Psalm, als ich schrie, ich falle, hielt mich doch deine Gnade, Herr, aufrecht. Aufrecht stehen. Ich habe ein kleines Mikado-Stäbchen mit. Dachte ich, das sieht nicht jeder von hinten. Oh, haben wir auch. Ich habe auch ein großes Mikado-Stäbchen mit. Wer schafft es von euch, dass das Mikado-Stäbchen so stehen bleibt? Hochkant. Das kleine, das ist, glaube ich. Schaffen wir das?
Ist möglich. Physikalisch ist es möglich.
Bitte?
Es ist physikalisch möglich.
Na, dann komm vor, mach's vor. Da musst du aber. Wenn mich Mikado-Stäbchen Gott hält, dann stehe ich. Dann stehe ich. Dann stehe ich. Er hält mich. Manchmal fühle ich mich auch so, aber er hält mich. Versteht ihr? Ich, kleines Mikado-Stäbchen, gut, es ist vorbei. Ich fall immer wieder hin. Ich fall immer wieder hin. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gestern Abend wieder gedacht, Herr, ich gehe mal wieder zum Predigen. Ich hoffe, Herr, dass du mich kennst, wenn du einmal kommst. Weil wir merken ja manchmal nicht mal, wie wir abdriften. Wir reden uns ein, wir sind gut unterwegs. Der Mensch kann sich viel einreden. Und ich fand heute Morgen deine Begrüßung sehr nett. Was hast du gesagt? Ich wünsche dir Autorität und Demut. Ich wünsche dir Autorität und Demut. Der Mensch, ne, der Mensch, ich bin schon was. Mann, was ich kann. Seine Gnade hält mich fest und nichts anderes. Ich hätte jetzt fast gesagt, ihr seid eigentlich alles Mondgesichter. Kann der Mond von alleine strahlen? Durch was strahlt der Mond? Hallo? Genau, wenn er von der Sonne angestrahlt wird. Bei mir ist morgen früh 4.45 Uhr mit Strahlen vorbei. Eine Woche Urlaub, morgen früh klingelt der Wecker. Und ich muss euch sagen, und trotzdem habe ich die Bibelverse seit Wochen im Kopf. Heilig sein, Jonas. Das kann ich aber nur, indem ich Gott in mir wirken lasse. Am meisten wirkt er in mir durch meine Frau manchmal, die dort gute Sprüche sagt, die mich manchmal zurückpfeift. Ich kann von alleine nicht leuchten. Der Mond kann noch so da oben knärren, wie er will, er wird nie leuchten. Aber wenn ich Gott nachlaufe, wenn ich Gott in die Mitte meines Lebens stelle, wenn ich meinen Blick fokussiere, dann wird sich etwas ändern. Gehen wir mal weiter in den Text. Vers 17. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Petrus weitet die ersten Verse auf. Gott im Gebet als Vater anrufen. Ja, Christen beten. Die Jünger fragten Jesus, wie sollen wir denn beten? Was antwortete er? Betet, ich will nur die erste Zeile hören. Vater unser im Himmel. So sollen unsere Gebete anfangen. Vater unser im Himmel. In dem Bewusstsein, alles, was ich hier tue, wird einmal von ihm beurteilt werden. Und jetzt habe ich einen schönen Satz gefunden. Gott hat nur Kinder und keine Günstlinge. Günstlinge ist uns bekannt. Ne? Ich habe auch auf Arbeit so Günstlinge.
Ich weiß was.
Die sich immer so ein bisschen in den Vordergrund schieben wollen. Ja. Ich nutze das manchmal, aber die Mitarbeiter sind mir nicht ganz koscher. Versteht ihr? Günstlinge, du wirst bei Gott als Günstling nie ernten oder nie landen. Keine Chance. Gott will Kinder, ehrliche Menschen, ehrliche Nachfolger, die auch mal zugeben oder die zugeben können, dass sie verkehrt liegen. Die auch sagen können, Vater, ich brauche jetzt besonders deine Kraft. Wir beten Gott als den Vater an. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen was stehen. Wir glauben, dass nur Jesus Christus unser Retter ist. Das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Ich habe jetzt, bin jetzt aufmerksam gemacht worden auf einen Pastor, der dort auf Instagram sein Unwesen treibt, der dort wörtlich dort postet. Also die Bibel ist nicht Gottes Wort. Und da dort Ratschläge gibt, wie man sich als Christ nicht nach Gottes Wort richten kann, man soll es gar nicht tun. Wir glauben aber, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg. Wir versuchen unser Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen. Ich versuche mein Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen. Das zieht vieles nach sich, keine Lügen. Kein zorniges Aufbegehren. Und dann kann man aufführen, aufführen, aufführen. Und wenn man dann ein bisschen was aufführt, ich kann das gar nicht so machen, weil dann kannst du gleich noch drei Predigten ranhängen. Was heutzutage alles erlaubt wird, auch in der christlichen Welt, was immer mehr ausgehebelt wird. Aber Gottes Wort lässt sich nicht biegen. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus und lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. So fängt dieser Text an. Sind wir wirklich bereit für das Kommen? Haben wir das auf dem Schirm, dass Jesus wiederkommen kann, jederzeit? Ehrlich, ich sehne mich danach. Obwohl ich keinen Grund habe, uns geht's gut. Aber ich sehne mich danach, dass Jesus Christus wiederkommt. In Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17 steht, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So, jetzt machen wir weiter. Merkt euch das? Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut des Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Wir sind erkauft worden. Erkauft worden. Mein Vater hatte früher einen Bauernhof und ja, zu meiner Freude musste ich einmal im Jahr mit, das schimpfte sich Lämmerschau. Da ist Vater und Sohn mit Trabant und Hänger dort losgefahren und 4, 5 solche Schafböcke dort im Hänger. Und dann sind die Schafböcke dort gekürt worden. Wolle, Fuß, was weiß ich, mich hat es nie interessiert. Ich musste mit. Und dann ist festgelegt worden, wie wertvoll ist dieser Schafbock. Das ging von 1a bis 3c, was weiß ich. Und wenn du einen 1a-Bock hattest, dann hattest du richtig was in der Hand. Das war in der Art sein, richtig Mosche. Da musste fehlerlos sein. Fehlerlos. Und die haben das Ding auseinandergenommen, die Ohren geguckt, die Zähne. Und dann musste da stehen und wehe, da Rücken hing, was weiß ich, das war. Und dann saß da die ganze Herde mit Broschüren und haben dann Striche gemacht, ne. Wie wertvoll sind wir, wenn wir Menschen schon mit ein paar Schafböcke so ein Zinnober betreiben? Wie wertvoll sind wir in den Augen Gottes, dass er seinen Sohn hierher schickt, dass er Christus für uns sterben lässt, dass ich die Möglichkeit habe, in den Himmel zu kommen? Das ist doch Wahnsinn, oder? Wie wertvoll ist denn eigentlich ein Mensch? Ich habe ein paar Beispiele, schöne Beispiele. Der IFO-Chef Hans-Werner Sinn hat ausgerechnet, dass Migranten in Deutschland derzeit ein Verlustgeschäft für den Staat darstellen. 1.800 Euro beträgt laut IFO-Institut das jährliche Minus eines Einwanderers. 1.800 Euro Minus. Der US-Biochemiker Donald Foreman von der Northwestern University bezifferte den mineralischen und nicht organischen Wert eines Menschen 1969 mit $3,50. Korrigierte die Zahl 6 Jahre später, warum auch immer, auf $5,60. Aber es geht noch Dollar. 1,72 Millionen Euro ist ein Männerleben wert. 1,43 Millionen Euro, das einer Frau. Das zumindest hat der Darmstädter Ökonom Hans Spenger von der TU Darmstadt ausgerechnet. Auf Basis von risikotheoretischen Konzepten, wie ihm wichtig ist zu betonen, alles andere wäre ja zynisch. Ja. Haben wir Glück, wir Männer, hä? 1,72 Millionen, die Damen 1,43 Millionen. Wir sind so wertvoll erachtet, dass Gott sich selbst in den Tod gibt. Und mir ist das dieses Jahr Ostern ganz neu richtig deutlich geworden, was das eigentlich bedeutet. Was das bedeutet, dass Gottes Sohn für mich gestorben ist. Und das war kein einfacher Tod. Ich habe eine Predigt gehört, da ist dieser Kelch umschrieben worden, den Jesus nicht nehmen wollte, wo Jesus gebetet hat, sein Vater, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und der Prediger hat diesen Kelch beschrieben und was da drin war. Das ist ja nicht einfach nur ein Opfertod gewesen, diesen Kelch, den Jesus da zu sich genommen hat, indem er am Kreuz gegangen ist. Er hat dann aufgezählt, Holocaust, Kriege, und alles Schreckliche, da habe ich mich nicht wiedergefunden. Ja, das ist furchtbar, haben wir alles schon gehört. Und dann hat er es runtergebrochen. Schlechte Gedanken, Zorn, Wut, Hass in Familien, zwischen Ehepaaren. Habe ich auch noch nicht so das Problem mit. Alles easy. Und dann kommen die ganzen Krankheiten noch dazu. Und das seit Anbeginn der Menschheit. Und was ist auf diesem Planet alles schon passiert? Die schlimmsten Dinge. Die hat er am Kreuz getragen. Dass wir, ich fand diesen Einstieg so schön, dass selbst eine Nazi-Größe, wo jeder die Nase rümpft und sagt, der muss in die Hölle. Oder? Was die angekeilt haben. Selbst solche Menschen haben die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen. Völlige Vergebung. Wie wertvoll bin ich in den Augen Gottes? In dem Hillsong-Lied What a Beautiful Name, kennen viele von uns. Ja, da heißt die erste Strophe auf Deutsch übersetzt, den Himmel wolltest du nur mit uns. Herrlich. Den Himmel wolltest du nur mit uns. Und das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft, der Himmel. Ich habe schon oft erlebt in Gemeinden, wenn ich gefragt habe, was ist denn das Ziel unseres Lebens? Da war eine Zeit lang Ruhe. Was ist denn das Ziel unseres Lebens? Hallo? Dass wir in den Himmel kommen. Das ist so lächerlich gemacht worden. Ja, dieser Bayer dort, dieser Aloysius und wie sie alle heißen, in weißen Nachthemden, das ist so lächerlich gemacht worden. Aber das ist unser Ziel. Und wir müssen uns das vor Augen führen, wenn die Posaune erschallt, wenn dieser Erzengel ruft, dann sind alle Würfel gefallen. Und ich sehne mich danach, kann ich euch sagen, dort ihm in die Luft entgegenzugehen. Das muss doch gigantisch sein, diesem Jesus gegenüberzutreten, von dem ich von klein auf immer nur gehört habe, Jesus, komm Herr Jesus, mach mich fromm. Habe ich schon als Kind gebetet, dass ich in den Himmel komme? Mir wird es schon wieder heiß und kalt hier vorne. Das würde ich euch gerne einbrennen. Das ist unsere Zukunft, im Himmel zu enden. Und wir sind ja noch viel in Gemeinden unterwegs und ich kriege ja auch in Gemeinden mit, wenn dann Mitglieder weg sind, weil sie heimgegangen sind. Ich mag das, wie mich das auch berührt, wo ich sage, diese haben es geschafft. Die haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe bei euch, ich war zur Jugendandacht und da haben die Jugendlichen dann so einen Workshop gemacht und haben sich so in Gruppen getroffen und im Hintergrund lief ein uraltes Kirchenlied. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Höher noch höher. Kennt ihr das? Höher noch höher. Höher noch und immer wieder. Und da ist mir eingefallen, wo ich als Steppke in Lauder saß, ganz hinten, letzte Reihe, bevor die Kinder rausgingen und die sind so Lieder gesungen worden, dann haben wir genau gewusst, jetzt gehen die Handtaschen hoch und die Taschentücher kommen raus. Weil viele alte Frauen waren, die haben Männer im Krieg verloren, da war wirklich Leid da, die Not hatten. Und wir, ja klar, Jungs, ne? Wir haben uns dann immer drüber amüsiert, wie die Omis dort geweint haben. Manchmal gab es einen bösen Rüffel, ne, von dem Bruder, der dort Kinderstunde gehabt hat. Der war Autorität. Ne. Aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, was kann es denn Schöneres geben, als im Herzen ergriffen zu werden von einem Lied und zu wissen, meine Zukunft ist beim Herrn. Oder? Und wie ihr alle hier sitzt, egal wie lange ihr hier sitzt, das ist unsere Zukunft. Und mir geht das nach. Mich lässt das nicht mehr los. Wir müssen uns festmachen am Herrn, heilig leben, zu versuchen, heilig zu leben. Weil ich möchte alles, aber ich möchte hier nicht zurückbleiben. Wenn er ruft, wenn er sagt, jetzt geht's nach Hause. Und es weiß keiner von uns, wann unser Leben hier beendet sein wird. richtet euch ganz nach Jesus Christus aus. Das ist eine Lebensaufgabe. Das geht nicht mal von heute auf morgen. Das musst du immer wieder neu, ich hätte jetzt fast gesagt, eichen. Ne? Diesen Blick musst du immer wieder neu ausrichten, immer wieder neu auf Jesus Christus aus. Glaubt ihr das? Das gebe ich euch mit. Lest diesen Text nochmal in Ruhe durch zu Hause. Es ist einfach wunderbar. Jetzt sind wir am Ende der Predigt. Ich würde eine kurze Gebetsgemeinschaft machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Und ich würde diesen Kanon nochmal singen am Ende, bevor ich diesen, ist das möglich? Bevor ich den Segen spreche, das wäre mir lieb. Lasst uns beten. Ich würde die Gebetsgemeinschaft abschließen mit dem Vater unser. Lasst uns beten. Vater, ich bitte dich wirklich um die Kraft, dass wir singen können unser Leben lang, dass wir dir nachfolgen können bis ans Ende unserer Zeit. Herr, ich bitte dich für meine Geschwister hier, alle, die heute da sind, alle, die fehlen, segne sie in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit. Sei du mit ihnen, Herr. Halte Unglück und Schmerz von ihnen fern, Herr. Gib ihnen Kraft, erfrische ihren Glauben, schenk Freude ins Herzen der Nachfolge. Dafür danke ich dir, Vater. Amen. Amen.